Preis dem Herrn. Wir fangen heute ganz gut an. Wir reden über Jesus und ich spreche schon über Jesus eine ganze Weile. Mein Herz ist voll von Jesus. Lob und Dank. Halleluja. Jesus und die Menschen, das ist mein Thema heute. Und ich lade dich ganz herzlich ein, dich vergegenwärtigen. Wir sind in Palästina, in Israel und wir begegnen Jesus. Und wie Jesus den Menschen begegnet, ist es höchst erstaunlich, wer Menschen behandelt hat. Ganz anders wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Freundlich, liebevoll, barmherzig, großzügig. Auch die elendsten Menschen, die hat er ganz liebevoll behandelt. Jesus kümmert sich um den Menschen, nimmt sich Zeit für die Menschen. Sogar nachts, dass der Nikodemus kommen kann und mit ihm fast die ganze Nacht verbringt und sagt, du, ich interessiere mich. Was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen? Und Jesus sagt ihm klipp und klar, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er nicht in das Reich Gottes gehen. So, was ist der Mensch, dass Gott seiner gedenkt? Diese Frage möchte ich auch in den Raum stellen. Jeder Mensch ist in den Augen Gottes sehr wertvoll, sehr wertvoll. Er ist einmalig. Und Jesus liebte die Menschen grenzenlos und bedingungslos. Deshalb war auch der Teufel ständig hinter Jesus her, denn der Teufel ist ein Menschenfeind. Er hasst die Menschen, er ist unterwegs, um Menschen zu vernichten, zu zerstören und so weiter. Er ist der Widersacher des Menschen. Also es gibt keinen Feind. Menschen sind nicht deine Feinde. Wenn Leute sagen, ich muss gegen meine Feinde kämpfen, die Menschen sind nicht deine Feinde. Dein Feind ist der Teufel. Und zwar höchstpersönlich, Satan und seine Dämonen und seine Geister. So, Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören, wo auch immer. So, Jesus hat die größte Mühe, Satan vom Leib zu halten. Der Teufel gab ihm keine Ruhe. Der Teufel hat ständig die Menschen belästigt, die Menschen gequält, die Menschen geplagt. Und Jesus kam, um hier diesen ganzen Plagen ein Ende zu machen. Der Teufel hasst die Menschen, vor allem ganz besonders, jetzt bitte pass gut auf, was ich sage, die Menschen, die zu Jesus halten, die werden besonders von ihm gehasst, besonders von ihm angegriffen, besonders von ihm angegangen. Menschen, die bei Jesus bleiben wollen. Die anderen hat er sowieso, aber die Menschen, die Jesus lieben, die den Willen Gottes tun, die greift er an. Die an Jesus glauben und die Jesus vertrauen, denn er möchte das Vertrauen der Menschen an Jesus erschüttern. Jesus und die Menschen, Jesus und die Geister und die Dämonen. Das ist so das Thema, das ich heute Abend behandeln möchte. Ich bin so voll von Jesus. Jesus bricht alle Ketten. Macht liegt in Jesu Händen. Was auch immer ist, was er anfasst, was er, wo er Menschen begegnet. Menschen werden verändert durch die Gnade Gottes. Jesus war Mensch geworden zuerst einmal, damit er mitfühlen kann, wie ein Mensch fühlt. Denn Gott hat noch nie ein Kind geboren. Nur als Beispiel. Gott hat noch nie gelitten. Gott hat noch nie Probleme gehabt. Aber hier, Jesus kam auf diese Welt, um auszukosten und auszuprobieren, was ist Menschsein. Gott hat sich erniedrigt in Jesus Christus und das war gegen die Natur Satans. Satan hat nicht verstanden, wie der Sohn des allmächtigen Gottes wird Mensch, wird im Stall geboren, geht auf die staubige Straße von Palästina, wird als armer Handwerker betätigt er sich in Nazareth, muss als Flüchtling nach Ägypten abhauen. So, und Jesus weiß alles, was ein Mensch fühlt, was ein Flüchtling fühlt, was ein Arbeiter fühlt, was ein armer Mensch fühlt, wo man nicht weiß, was man morgen auf den Tisch kommt. So, er weiß alles. Jesus kennt die Situation des Menschen. Der Teufel hat ihn versucht, als es ihn hungerte, macht die Steine zu Brot, aber Jesus ließ sich vom Teufel nicht reinlegen. Nur nebenbei. Der Teufel war immer hinter ihm her und Jesus erniedrigt sich, geht sogar, seinen Dienst hat er sogar in der Wüste bei den wilden Tieren angefangen. Da heißt es, diese 40 Tage, wo er fastete und betete, Matthäus 4, er war bei den wilden Tieren, bei den Schakalen, bei, was weiß ich, Schlangen, Skorpione, das ist alles in der Wüste. Und Jesus lebte mit diesen wilden Tieren und es heißt, und er spielt am Loch der Otter. Das war Jesus, damit begann die messianische Zeit. Und Jesus hat sogar das Tier als erstes Wesen erlöst, hat ihn befreit, diese Eselin und mit den Jungen befreit vom Fluch des Gesetzes. Die hätten eigentlich nicht gesteinigt werden sollen, denn diese Eselin hat bestimmt einen umgebracht oder durch Tod getreten. Und Jesus hat sie befreit und dann geht dieses Eselchen ganz stolz und darf den Sohn Gottes, den König aller Könige, den Herrn aller Herren durch die Lande tragen. Die Leute breiten die Kleider aus und sagen, Hosianna, Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Das war die erste Erlösung von einem Lebewesen, von einem Tier. Er ist auf dem Weg nach Golgatha. So, der Teufel hasst Menschen, die Jesus lieben. Deshalb kamen auch die Pharisäer und sagten, sag doch deinen Jüngern, die sollen Mund halten, nicht nur immer rufen, Hosianna, 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 gelobt sei der Herr. Der Teufel möchte nicht, dass Kinder Gottes Gott loben. Das ist ihm zuwider, das ekelt ihn an. Obwohl er selbst mal der Lobpreismeister war, der Musikmeister war. Er möchte einfach, dass wir nicht mehr singen, dass wir nicht mehr Gott loben und preisen, dass wir nicht mehr Gott anbeten. Er möchte, dass das Volk Gottes schweigt. Aber Lob und Dank, die unmündigen Kinder, die klatschen in die Hände, die loben den Herrn, die preisen den Herrn, die rühmen den Herrn. Die Sache geht weiter. Gott hat den Menschen zur Abschreckung Satans geschaffen. Und der Mensch ist eigentlich Alternative zu Satan. Der sollte dem Teufel sein Reich zerstören. Der Mensch hat einen großen und gewaltigen Auftrag. Macht euch die Erde untertan, füllt die Erde. Gibt dem Teufel keinen Raum. Beschäftigt euch nicht mit Dämonen. Das ist, was ich auch hier heute Abend sagen möchte. Jesus ist Herr. Der Mensch war etwas niedriger als Gott, aber höher als die Engel, sogar höher als Satan. Das war der Mensch. Und der Teufel hat alles versucht, den Menschen zu Fall zu bringen. Denn der Mensch war das Ebenbild Gottes. Und das wusste der Teufel ganz genau. Er wollte Gottes Werk zerstören. Aber Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Gott, Jesus und die Menschen. Und dann der Satan und seine Engel. Der Teufel war immer darauf aus, Jesus' Sache zu stören, wo es nur geht. Sobald Jesus etwas vorhatte, nach der himmlischen Erscheinung auf dem Berg Tabor, dann ist Jesus kaum ein paar Meter gegangen, dann schreien die Dämonen, Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns zu quälen vor der Zeit? Die haben nicht ausgehalten. Jesus war für den Teufel eine Qual. Und jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, ist dem Teufel eine Qual, etwas zuwider. Deshalb werden wir angegriffen, deshalb werden wir bekämpft, deshalb versucht der Teufel, Gemeinden zu zerstören, deshalb versucht der Teufel, Familien zu zerstören. Denn gerade durch die Familie wird das Reich Gottes gebaut. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt selig werden. So steht es in der Heiligen Schrift. Die Geister konnten sich nicht vermehren, der Teufel kann sich nicht vermehren. So, aber der Mensch kann sich vermehren. Macht euch die Erde untertan und füllt die Erde. Und selbst Jesus wurde Mensch dem Teufel zum Trotz. Der Teufel konnte es nicht fassen. Was? Der Messias ist geboren. Sogar der Herodes, der schreit und wird erschüttert und erschreckt sich. Wo ist der neugeborene König, als er das hört? Ganz Jerusalem erschrak sich. Sogar die Juden erschraken sich, als sie hörten. Der neugeborene König der Juden. Wo ist er denn? Jesus musste als Mensch sich behaupten, Jesus und die Menschen, das ist jetzt mein Thema heute, er musste sich als Mensch behaupten und beweisen in Schwachheit, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin ja eine Kreatur nach Gottes Plan und Gottes Willen. Das Menschengeist ist oft willig, aber das Fleisch ist schwach und Jesus musste sich im Fleisch bewähren und auch wir müssen uns im Fleisch bewähren, durch die Gnade Gottes, ständig, jeden Tag ganz neu. Unser Fleisch ist schwach, aber der Geist ist willig. Im Geist können wir Berge versetzen, Bäume ausreißen, was weiß ich. Aber unser Fleisch, wenn es darauf ankommt, wenn es ums Fasten geht, wenn es mal ums Wachen geht, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, sagt Jesus. Jesus erschien im Fleisch und ja, in der menschlichen Natur. Und durch Leiden hat er den Teufel überwunden. Durch Leiden. Und wenn wir den Teufel überwinden möchten und sollten, und wir sollen den Teufel überwinden, können wir nur durch Leiden. Der Teufel möchte nicht leiden. Der möchte den großen Maxe spielen, den großen Herrn. Ja, aber Jesus hat den Teufel überwunden, indem er sein Fleisch kreuzigen ließ. Und Jesus sagt, wenn ihr leben wollt, ihr müsst genau das gleiche Leben leben, wie ich gelebt habe. Ich lebe und ihr sollt auch leben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Jesus wurde auch am Kreuz bange. Stell mal vor, er war Mensch. Wer lässt sich gerne kreuzigen? Keiner von uns. Und Jesus auch nicht als Sohn Gottes. Er rang, schwitzte Wasser und Blut. Sein blühendes Leben von 35 Jahren sollte zerstört werden durch Menschen, für die er gelebt hat, für die er gearbeitet hat, für die er sich hingegeben hat, denen er gedient hat. Diese Menschen sollten Jesus zerstören, Kreuze gehen, Kreuze gehen, Kreuze gehen. Jesus hat seinen Naturwillen, seinen Lebenswillen, sein Ego, sich selbst, dem Willen Gottes untergeordnet. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus geht den Weg Gottes und der Weg Gottes, Geschwister, ist nicht immer leicht, ist nicht immer einfach. Es ist kein Spaziergang. Oh, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Nein, manchmal muss man durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. So steht es manchmal in der Bibel, an manchen Stellen. Und wir rühmen unsere Trübsale, sagt Paulus. Es war für Jesus nicht einfach, der Gang nach Golgatha. Und für uns ist es auch nicht einfach, ein geheiligtes, gottwohlgefälliges Leben zu leben. Jesus und die Menschen damals und heute. Ich möchte immer wieder die Parallele ziehen zu heute. Uns geht es genauso wie den Menschen damals, den Menschen Jesus gegangen ist. Ja, wir haben alle menschliche Empfindungen. Wer möchte geopfert werden? Wer möchte sich opfern? Ich werde nicht vergessen, die Kinderstundentante in der Nazarethkirche hat auf Ostern hingearbeitet und die Kinder gesagt, ja, Christus ist gekreuzigt und wir müssen auch gekreuzigt werden. Dann hat mein Enkel gesagt, überall, und da musste mein Sohn sogar zum Lehrer gehen oder zur Kinder, nein, das war nicht Lehrerin, sondern Kindergärtnerin, musste kommen und sagt, wir wissen nicht, was mit ihrem Jungen los ist. Da redet die ganze Zeit, ich muss gekreuzigt werden. Ich muss gekreuzigt werden. Weil das da hat sich so zu Herzen genommen, dass wir als Menschen gekreuzigt werden müssen sollen. Es ist wahr, ich muss gekreuzigt werden. Jesus wurde gekreuzigt, deshalb ist er auch geboren worden, um gekreuzigt zu werden. Die Opferung war nicht leicht. Die Opferung war nicht leicht. Er war das leidende Gottesknecht. Ja, eigentlich ist er als König gewesen, der Messias, der erwartete Messias, aber er musste durch die Hölle durchgehen. Die Juden damals waren ein ungläubiges Geschlecht. Die haben auf den Messias gewartet, aber nicht so wie Jesus war. Die haben sich etwas anderes vorgestellt, Jesus und die Menschen. Die meisten Menschen haben auch eine andere Vorstellung von Christsein. Aber wenn du Christ bist, hast du keine Probleme. Das ist Herrlichkeit, verstehst du? Du hast keine Depression, du hast keinen Mangel, du hast keine Sorgen, du bist kerngesund. Das ist ein falsches Bild, was wir von Jesus haben. Ja? Und der Herr will uns damals auch von diesen Dingen auch hier heute erlösen. Ich lese mal in Markus Kapitel 9, Vers 19. Da rief Jesus, was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht, eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Verstehst? Also Jesus war Mensch, dem riss auch mal Geduldsfaden. Aber dann kommt er wieder zu sich, kommt er wieder runter. Auch wir haben manchmal Probleme. Uns reißt auch manchmal der Geduldsfaden. Komm runter. Komm runter. Wir müssen von Jesus lernen, sich nicht von negativen Gefühlen beherrschen zu lassen. Bring den Jungen her. Und sie brachten ihn. Und sobald der böse Geist Jesus erblickte, muss vorstellen, der kranke Junge, er war ein Epileptiker wahrscheinlich, der zerrt den Jungen hin und her, dieser böse Geist. Und sobald der Geist Jesus erblickte, fing er an zu brüllen. Der stürzte zu Boden, wälzte sich und Schaum stand ihm in den Mund. Du siehst, sobald die Dämonen, die Geister Jesus erblicken, die werden wild, fuchswild. Und Jesus sagt, wie lange leidet der Junge hier solche Anfälle? Da fragte er den Vater. Und er sagte, von Kindheit an. Von Kindheit an. Schon so oft hat dieser böse Geist ihn überfallen, hat ihn ins Wasser geschmissen, ins Feuer geworfen. Er wollte ihn umbringen. Der Teufel will die Menschen umbringen. Jesus will Leben schaffen. Amen. Deshalb ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Was wollte Jesus? Jesus wollte die Menschen retten vom Teufel, der die Menschen umbringen, zerstören möchte. Hab doch Mitleid mit uns, hat der Vater gesagt. Hilf uns, wenn du kannst. Und dann sagt Jesus, was heißt das? Wenn ich kann, ich kann's. Alles ist möglich dem, der mir vertraut. Und jetzt komme ich wieder zu uns zurück, Jesus und die Menschen, Jesus und wir. Wenn wir Jesus vertrauen, ist alles möglich. Lob und Dank. Können wir alles verkraften, können wir alles ertragen und so weiter. Verzweifelt rief der Mann hier und sagt, ich vertraue ja dir, Herr, hilf mir doch. Und hilf doch meinen Unglauben zu überwinden, hat er gebeten. Vielleicht müssen wir auch manchmal beten, Herr, hilf mir meinen Unglauben zu überwinden, meinen Zweifel, meine vielen Fragen oder meine ganzen Kommentare und Erklärungen, was ich manchmal so abgebe. Als Mensch, Jesus muss von seinen Leuten Unglauben, Schwachheit und Trägheit, Undank, Spott und Hohn und so weiter, Misshandlungen erdulden. Befreie mich von meinem Unglauben, dass ich nicht glauben kann, dass ich zweifle. Gott, was mutest du mir alles zu? Jesus und die Menschen. Jesus versucht die Menschen zu verstehen, sich in ihre Lage hineinzuversetzen. Was muss der Sohn Gottes alles erdulden und ertragen? Musste. Und auch heute noch muss von Christen. Christen malen sich den Himmel so schön blau und bunt und voller Sterne, voller Wolken und Herrlichkeit und so weiter. Aber das ist nicht der Fall. Ja, da ist viel Missbildung, mehr negativ als positiv. Wir müssen das alles durchleben. Jesus hat es durchlebt von damals bei den Leuten. Auch hier der Vater mit dem Kind. Was musste der Vater alles durchmachen? Von Kindheit an. Jesus als Meister, Jesus als Herr, Jesus als Gott muss so viele Bewährungsproben bestehen und ertragen und erdulden. Wie lange muss ich euch tragen? Sogar seine eigenen Jünger, ihr Kleingläubigen, die haben ständig geschrien, oh Herr, hilf, wir versinken. Obwohl der Heiland im Boot ist, obwohl der Heiland in unserer Gemeinde ist, obwohl der Heiland im Leben ist, Herr, hilf, wir versinken. So wenig Glauben haben die Menschen, die wissen, Jesus ist bei mir. Und wenn du weißt, Jesus ist in meinem Herzen, dann solltest du ruhig bleiben, egal, wenn die Welt untergeht, wenn eine Atombombe hier platzt. Verstehst du? Und wenn alles kaputt geht, Jesus ist in mir. Ja, selbst wenn ich ertrinke, noch bevor ich ertrinke, sollte ich auch wissen, Jesus, wenn ich ertrinke, ertrinkst du mit mir zusammen. Wir beide, denn du bist in mir, Christus in uns. Wir als Christen sind Jesu Nachfolger. Auch wir müssen unheimlich viel ertragen. Uns bleibt auch vieles nicht erspart. Denkt doch nicht diesen frommen Schmarrn, Entschuldigung, dass ich das so sage, ist ein frommer Schmarrn. Ja, als Christ habe ich keine Schwierigkeiten. Oh, vertraue dem Herrn und dann hast du keine Probleme. Ich will dir sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Mir hat man das erzählt, als ich junger Christ war. Bruder Maduris, jetzt sind Sie getauft. Und wir waren immer Persien in der Gemeinde. Und Sie sind jetzt getauft, Sie sind jetzt ein Kind Gottes. Und es wird immer besser. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir wurde es immer schlimmer. Ich habe am Schluss geglaubt, ich wäre gar nicht Kind Gottes. So viele Probleme habe ich vorher im Atheismus, im Unglauben, in der Welt gar nicht gehabt. Ich habe zuerst mal mit mir selber zu kämpfen gehabt, dann habe ich mit meiner Umgebung zu kämpfen gehabt, dann habe ich mit den lieben Christen zu kämpfen gehabt, verstehst du, die mich ständig kritisiert haben, meine Koteletts sind zu lang, meine Krawatte ist zu breit und meine Manschetten, die glänzen zu viel, verstehst du, ich bin ständig kritisiert worden. Vorher habe ich das gar keine Probleme gehabt, vorher haben die Leute mich angehimmelt und gesagt, toll siehst du aus, verstehst du, aber hier haben sie mich kritisiert. Ja, und dann höre ich noch, wie jemand so sich unterhalten, die unterhalten sich so über mich. Und es ist schlimm, wenn du die Unterhaltung der Leute manchmal so über dich hörst, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Das war vor 50 Jahren. Halleluja. Hopfen und Malz war bei mir alles verloren. Und das musst du alles verkraften. Jesus und die Menschen. Jesus in dir. Und wenn Jesus in dir ist, musst du genau das Gleiche erdulden, was Jesus auch erduldet hat. Und er hat uns nur vorgelebt hier. Du musst die Schwachen tragen. Ja, da werde nie vergessen, da ist eine alte Schwester gewesen, gerade als die so negativ geredet haben. Und wir waren in einer kleinen Gebetsstundkreis. Und sagt, diese alte Schwester hat gesagt, Johannes, mach dir nichts drauf. Hier rein und da raus. Das war das Gute, was sie mir geraten hat. Hör nicht drauf auf diese Leute hin. Nimm keine Notiz von diesen Leuten, das hat der Heiland auch alles erduldet. So ein Widersprechen gegen sich selbst. Bist du Gottes Sohn? Dann hilf dir selber. Anderen hat er geholfen und sich selber kann er nicht helfen. Und anderen hat er geholfen und sich selber kann er nicht helfen. Ja, das war Jesus. So, mein Thema ist Jesus und die Menschen. Der Wille Gottes lastet manchmal schwer auf einen Menschen, vor allem wenn du Jesus nachfolgst und im Glauben ernst machst, da lastet der Wille Gottes so schwer auf einem, weil da brauchst du so viel Geduld von den Sündern, aber nicht nur von den Sündern, sondern ganz besonders auch von den Frommen, von den Heiligen, von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten. Jesus hat die größten Probleme gehabt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Mit denen hat er sich rumgeschlagen. Lies. Aber Gott sei Dank, ich habe mir auch manchmal so gedacht, Jesus, die Pharisäer, die standen dir ständig im Weg. Wir wüssten vieles von Jesus nicht, wenn es die Pharisäer nicht gegeben hätte. Denk nur drüber nach. Wir wissen so viel von Jesus, weil die Pharisäer sich ständig mit ihm auseinandergesetzt haben. Und wir erfahren auch über unser Fleisch, denn die Pharisäer waren die fleischlichsten Menschen auf der Welt überhaupt damals. heilig, fromm, gerecht. Gott, ich danke dir. Hör doch den Pharisäer an, wie er betet. Und Jesus sagt, das ist alles gar nichts, das ist alles nur Theater. Ihr seid alles nur übertünchte Gräber, liebe Pharisäer. In Jesus hat Gott das ganze Übel erduldet und ertragen und verkraftet und verarbeitet. Und genau in der Situation sind wir, wenn Jesus in mir, in uns ist. Ich muss das alles ertragen, diese Pharisäer, diese Schleimer, ja, diese Frömmler. Jesus fängt sein Leben ganz dürftig, klein und gering an, im Stall, auf der Flucht nach Ägypten, in Nazareth, in der Werkstatt. Und dann sein elendes Ende dort am Kreuz auf Golgatha, da wird er verraten, verleugnet, verlassen, verspottet, verachtet. Jesus und die Menschen, das ist dein und mein Schicksal. Willst du noch Christ werden? Oft habe ich gedacht, ich möchte kein Christ werden, wenn ich das alles, was Jesus erduldet hat und ertragen hat, ertragen muss. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, darauf würde ich gerne verzichten. Aber wir haben keine andere Wahl. Wenn wir gerettet werden möchten, müssen wir durch die Hölle durch. Hinabsteigen in die untersten Orte der Hölle. Verachtet, verraten, verleumdet, verspottet. Ja, dass man in Zweifel gezogen wird, dient er überhaupt Gott? Ist er noch Kind Gottes? Folgen wir mal Jesus auf den Straßen Palästinas. Weißt du, ihm sind nicht die Massen nachgelaufen. Wenn der hohe Priester predigte, hat er 1 Million Leute gehabt vor sich, so wie der Papst. Da ist der ganze Platz vor dem Petersdom voll. Aber Jesus hat einzelne Leute gehabt. Das meiste, was er mal gehabt hat, auch bei der Bergpredigt, 15.000 Leute. Aber das hat er nicht ständig gehabt. Er hat meistens nur seine 12 Jünger in seiner Nähe gehabt. Es ging bei ihm nicht um die Massen. Es waren vorwiegend Leute von den Essenern. Also wir haben in Israel die Sadduzäer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten auch so. Und eine vierte Gruppe, von der hören wir nicht viel. Und doch steht so viel in der Bibel, die auf das Reich Gottes warteten. Simeon, die Hanna und so weiter, die auf das Reich Gottes warteten. Johannes der Täufer hat in der Nähe von Qumran getauft, nur ein paar Kilometer weg. 6-7 Kilometer weg von Qumran hat er seine Taufstelle gehabt. Also, und ihre Rede, der Essener, ihre Rede war, wir sind Kinder des Lichts. Und auch das Gleiche spricht auch die Bibel von Gläubigen. Wir sind Kinder des Lichts. Wir sind in der Wüste. Die waren draußen in der Wüste, außerhalb des Establishments, außerhalb des Tempels. Die haben nicht sich mit den Juden in Jerusalem abgegeben, sondern sie lebten nach ihrem eigenen Kalender. Deshalb haben wir manchmal Schwierigkeiten zu verstehen. Ja, das stimmt was nicht. Und da heißt es nach ihrem Kalender, nach dem Kalender der Juden, aber nicht nach dem Kalender der Essener. Denn wir wissen ja, die Geschichte liegt lang zurück. Der Salomo hat den Priester Gottes getötet, weil er nicht ihm so nach seiner Schnauze geredet hat, wie er es gerne gehabt hätte, hat er getötet und hat einen anderen eingesetzt. Und seitdem, und der hat Tag und Zeit und alles geändert. Da begann das Antichristliche, was wir haben, Tag und Stunde geändert. Und die echten wahren Gläubigen, die auf das Reich Gottes warteten, die haben sich nicht darauf eingelassen. Sie gingen ihren Weg. Und wir müssen auch, wenn wir mit Jesus gehen, unseren eigenen Weg gehen. Lass doch die machen in der Kirche, was sie machen. Oder lass sie in der Synagoge machen, was sie machen. Lass sie in der Moschee machen, was sie machen. Das geht uns gar nichts an. Wir gehen schnurstracks dem Herrn Jesus nach. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und dein ist die Macht und dein ist die Herrlichkeit. Basta. Amen. So sei es. So, sie folgten Jesus, diese paar Leute, die sich Jesus vertrauten. Zuerst hat er eine ganze Menge von Jüngern gehabt, dass sie die Zeichen und Wunder sahen. Weißt du, Leute waren begeistert. 72 mindestens Jünger hat er Jesus gehabt, mal Zeit lang. Das war eine ganze Mannschaft. Oh ja, das waren ziemlich viele. Aber dann, Jesus hat gesagt, ich werde gekreuzigt. Und als er ihnen das erzählte, wurden immer weniger und immer weniger. Sogar bei den 12 Jüngern fragte, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Ja. Jesus ist nicht gierig nach Leuten, das viel ihm nachfolgen. Eine einzige Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Eine einzige Seele. Ein einziger Mensch. Und wenn ich nur einem einzigen Menschen dienen kann, habe ich dem Himmel gedient. Habe ich eine ganze Welt gerettet. Denn ein Mensch ist eine ganze Welt für sich selbst. Deshalb, wir sollten nicht so kleinkariert sein und sagen, ja, wenn ich nicht vor 1000 Leute predige, dann habe ich nicht gepredigt. Ja, eine einzige Seele. Den Wert einer Seele sollen wir erkennen. Und wenn eine Seele gerettet ist, ist eine ganze Welt gerettet. Hat eine ganze Welt überlebt. Wenn eine Welt, eine einzige Seele überlebt. So, diese Essener, das waren Aussteiger. Viele waren Einzelgänger. Lazarus, Maria und Martha, da war eine Kolonie in Bethanien, war auch eine Essener-Kolonie, wo Jesus sich gerne aufgehalten hat. Was mich erstaunt, Jesus hat sich mit Außenseiter abgegeben. Nicht mit Insider. Verstehst du, mit Außenseiter. Den Essenern hier. Er tröstete die Traurigen. Er tröstete die Schwachen. Ja, er hat sich mit denen abgegeben, die niemand mag. Ja, er hat die sich angenommen. Jesus gibt sich mit Menschen ab, die nichts sind. Halte dich fest. Die nichts sind. Die nichts haben. Die nichts können. Mit blöde Entschuldigung. Aber mit diesen gibt sich Jesus ab. Mit Unverständigen. Das sagt er immer wieder. Wie lange seid ihr noch unverständlich? Begreift ihr es nicht? Es waren ungelehrte Leute, einfache Leute. Oder so weiter, Petrus und Johannes. Er schämt sich nicht, ein Jude zu sein. Er schämt sich nicht, arm zu sein. Jesus schämt sich nicht, in Not zu geraten, in Schwierigkeiten zu sein. Ja. Und er schämt sich nicht, verdächtigt zu werden. Das ist ein Säufer, ein Fresser. Der geht nur von Haus zu Haus, um sich durchzufressen. Das haben sie den Leuten gesagt. Unser Johannes, damals Johannes der Täufer, das war ein Echter, der lebte nur vom wilden Honig und Heuschrecken. Aber der, Jesus passte nicht ins Schema, in die Schablone der damaligen Welt. Er stellte sich der Wirklichkeit Gottes, der Natur. Und er sagte, mir ist egal, ich diene den Menschen, ich diene dem Elend, ja, den Problemen, ich will den Menschen helfen, wieder zu sich zu kommen. Und der Herr Jesus hat die Menschen, bitte halte ich fest, was ich sage, nicht geheilt. Jesus hat keinen einzigen Menschen geheilt. Er hat gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Du hast mir vertraut, du tust das, was ich dir sage. Und dein Gehorsam hat dich geheilt. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Also Jesus hat gezeigt, wie man lebt. Er hat den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe gegeben. Das war Jesus. Jesus und die Menschen. Und ich komme nachher auf ein paar Punkte noch zu sprechen. Jesus gibt Hilfe zur Selbsthilfe. Der hilft den Menschen nicht. Er sagt, was du tun musst, damit es geholfen wird. Nachher komme ich noch auf ein paar Punkte zu sprechen. Jesus war unbarmherzig offen für die Menschen, die ihn liebten, die ihn suchten, die Hilfe brauchten. Er war ein Helfer für all die, die keinen Helfer haben. Ich denke nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Den hat er in den Vordergrund gestellt. Der Verlorene, der alles verspielt, alles verludert, alles versoffen, alles verfressen hat, alles verspielt hat. Das ist, wo der Vater sagt, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig gesehen. Und der andere, der Brave, der steht da und mir hast nichts gegeben. Schau Jesus an. Und genau in den ganzen Evangelien, alle die Geschichten und Gleichnisse und so weiter, ist immer Jesus gemeint. Und zwar das positive Bild. Er ist, ja, der den Verlorenen sucht und den Verlorenen nachgeht. In Matthäus 21, Vers 31, da lese ich, wer von den beiden hat den Vater, des Vaters Wille getan? Weißt du, da ist eine Diskussion. Der eine sagte, ich gehe und ist nicht gegangen. Und der andere sagte, ich gehe nicht und ist gegangen. Verstehst du? Also, der hat genau das Richtige getan. Welcher hat jetzt den Willen des Vaters getan? Der, wo er gesagt hat, ich gehe und nicht gegangen ist? Oder der, wo gesagt hat, ich gehe nicht und doch geblieben ist beim Vater? Ja, sie sprachen der Erste. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Puh, stell mal vor, das sagt der Prediger in der Versammlung. Ihr werdet nicht ins Reich Gottes kommen, denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubt ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, ihr seht und so weiter, oder wie dieser Knecht das sah, es reute ihm, dass es nicht so war, hat dem Vater aus Liebe gesagt, ich gehe, Vater, ich mache deinen Willen, ich tue das, was du sagst. Jesus schaut den Tatsachen ins Auge, nicht was die Leute reden, sondern was die Leute tun. Das ist, was bei Jesus zählt. Viele sagen nicht, ich komme und ich komme nicht. Was glaubst du, wie lang mir die Leute schon versprochen haben? Ich kenne hier jemanden, der hat mir schon so lange versprochen, ich komme und ist er bis heute noch nicht gekommen. Selbst wenn man ihn abholen lässt, kommt er nicht. Dann hat er Durchfall, dann hat er das und dann hat er jenes. Verstehst du? Ich komme. Und deshalb, Jesus sagt, das ist nicht ausschlaggebend, was die Leute schwätzen, sondern was die Leute tun. Bei Jesus zählt die Tat, nicht was die Leute sagen. Ich helfe dir. Verstehst du? Damit kann ich mir nichts kaufen. Aber der, wo mir hilft, das ist, wo den Willen Gottes getan hat. Er hat Freude und so weiter an Menschen, die gehorsam sind, die sich überreden lassen, die denken, mein Vater, der arme Kerl, was macht er, wenn der andere nicht geht, so weiter. Ich bleibe lieber da, auch wenn ich gesagt habe, ich werde fortgehen. Ich werde nicht hier bleiben. Ich bleibe es doch hier. Sonst müssen sie den Laden zumachen. Sonst müssen wir die Firma schließen. Er hat Freunden und Feinden genauso gedient. Jesus machte keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Ja. Seine Not hat er sogar seinen Feinden geklagt. Als er am Kreuz hing, mich dürstet, hat seinen Feinden ganz offen seine Not geklagt. Er hat sich nicht geschämt, seine Feinde um Hilfe zu bitten. Und dann ist der Soldat, die haben keinen Wein gehabt, die haben Essig getrunken oder mit Wasser verdünnt und so weiter, und er wollte ihm zureichen, mich dürstet. Und weißt du, ein Feind, ein Soldat erreicht Jesus was zu. Ich werde nie vergessen, wir sind hier mit, ich weiß nicht, wie der Bruder nicht hieß, Breitscheidplatz im Einsatz. Ja. Und wir dienen dort Gott und wir trägt ein Plakat durch die Lande und wir beten zusammen und arbeiten zusammen. Und da kommt ein Türke, der sagt, ihr habt bestimmt Durst, ihr seid schon so lange hier unterwegs, und der Türke gibt uns Wasser zu trinken. Und ich hab gespürt, die Feinde, die Gegner, die keine Sympathie für einen haben, der war bestimmt ein Moslem. Und sonst, aber der gibt ein Glas Wasser. Und er hat gesagt, Gott segne dich. Ja, sagt er, das ist schön, aber ihr steht für Jesus. Wer macht das heute noch? Ja, Jesus ergab sich seinen Schicksalsschlägen. Ja, er kapitulierte. Ja, er sagte, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und das ist nämlich Jesus und die Menschen, was er uns vorgelebt hat. Wir sollen seinem Beispiel folgen, nicht nur seinen Worten. Genau das Gleiche, verstehst du? Nicht nur Worte machen und nicht nur, Jesus, ich liebe dich, süßer als ein Honig. Ja? Nein, auch tun. Ergib, rebellier nicht gegen dein Schicksal, Vater, dein Wille geschehe. Die Welt verbeugt sich vor Macht und Geld, aber Jesus nicht. Er sagt, ich bleib bei meiner Sache, ich gehe schnurstracks nach Jerusalem, das ist vom Vater für mich bestimmt. Und dann, Jesus lobt die arme Witwe, die am Gotteskasten dort zwei Schärflein da reinschmeißt. Diese Frau hat mehr gegeben, wir alle zusammen. Und lobt diese arme Frau. Jesus sieht das Geringe, das Kleine, das Schwache, das Wenige, das Nichts. Das ist manchmal bei Gott viel mehr als so viel. Das Nichts, das Schärflein. Was ist das schon für so viele, verstehst du? Diese fünf Brötchen und die zwei Fischlein. Was ist das für so viele? Er hebt immer die Armen, die gerade diese Witwe hier hervor, vor den geldgierigen Pharisäern, die nicht genug kriegen in den Hals, verstehst du, die nur Geld wollen, die nur ja Profit und Gewinn und Ehre und Stolz und so weiter haben möchten. Jesus sagt, guck mal, diese Frau. Und was würde Jesus heute sagen? Wer dient Jesus heute wirklich? Nicht die Hohen, die Mächtigen, die mit Mercedes und irgendwelche Cadillacs durch die Gegend fahren, sondern die Armen, die mit dem Fahrrad fahren, in aller Liebe, die barfuß laufen, die keine Schuhe haben. Die Samariterin, sie glaubt an Jesus, ohne ein Wunder gesehen zu haben, nur aufgrund seines Wortes. Er hat mir alles gesagt. Ich frage mich immer, was hat er überhaupt der Frau gesagt? Alles. Fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt gerade hast, ist auch nicht dein Mann. Na, was willst du? Verstehst du? Er hat mir alles gesagt. Weißt du, wenn der Heilige Geist redet, manchmal sagt er nichts und sagt doch alles. Und wir verstehen es manchmal, das Reden Gottes nicht. Hier, Johannes 4, Vers 41. Und es glaubten aber an ihm viele der Samariter aus der Stadt, um das Wortes vor der Frau willen. Und die bezeugte, er hat mir alles gesagt. Und so weiter. Und dann kommen sie raus aus der Stadt und sie hören Jesus zu und sehen, was Jesus ist. Und sagen, Frau, wir glauben nicht, weil du es gesagt hast, sondern wir haben selber gesehen und uns selbst überzeugt. Das ist, was wir von Jesus wissen sollten. Wir müssen uns selbst überzeugen. Nicht, was ich euch erzähle oder was ein Prediger euch erzählt. Wir müssen uns selbst überzeugen. Nicht, was ich in der Bibel lese. Auch das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Sondern du musst dich selbst überzeugen. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich Gottes Wort? Da gibt es so viele Leute, die können so viel über den lieben Gott erzählen. Und wir glauben jetzt um das Wort, das wir hören. Und auch hier. Und noch viel mehr glaubten an Jesus um seines Wortes willen. Glaubst du das, was Jesus sagt? Jesus und die Menschen ist mein Thema. Die Menschen, denen Jesus diente, denen Jesus half, die Jesus segnete, das waren Menschen, die seinem Wort glaubten. Jesus preist die Samariterin hier und er preiste die Samariter überhaupt, die Ausländer, die preiste. Eigentlich, die Juden haben nichts für die Samariter übrig gehabt. Die sind nicht mal durch Samarien gegangen. Die haben entweder an der Küste oder auf der anderen Seite vom Jordan die Samarien umgangen. Aber Jesus ging schnurstracks durch Samaria. Jesus hat keine Scheu gehabt, durch Samarien zu gehen. Und die waren gläubiger als die Juden. Die haben nur die 5 Bücher Moses gehabt. Die wollten keinen Tempel. Und die wollten die ganze Priesterschaft nicht. Die haben nur die 5 Bücher Moses gehabt. Spendet euch. Verstehst du? Die 5 Bücher Moses, die Tora. Das hat ihnen vollkommen gereicht. Wir brauchen nicht so viel. Und du siehst, auch hier bei uns, wenn ich die Christen anschaue, ja, die haben nicht den Heiligen Geist, die sind nicht wiedergeboren, die sind nur besprengelt mit Wasser, verstehst du, die haben keine richtige Taufe erlebt. Und was die Leute alles erzählen. Und wir machen so großen Bogen als Freikirchler um die Katholiken und die Protestanten. Und mancher Katholik ist dem Heiland näher als mancher Pfingstler und Charismatiker. Glaub mir das. Das wissen wir. Aber das muss auch mal gesagt werden. Weil manche Leute denken, ja, nur wir kommen in den Himmel. Stell dir mal vor, wenn nur die Pfingstler und die Charismatiker in den Himmel kommen, der Himmel wird halb leer sein. In aller Liebe. Ja. Und was ist mit den anderen? Mit den Moslems, mit den Buddhisten, mit den Hindus, mit den Atheisten, mit den Ungläubigen, die keine Bibel haben. Ja. Jesus lobt die Samariter. Er preist. Sogar als die 10 Aussätzigen geheilt worden sind, stell dir mal vor, Jesus und die Menschen ist mein Thema. Als da waren, ja, 10 Aussätzige wurden geheilt und da kommt einer zurück, das war ein Samariter. Der Gott, Jesus dankt und sagt, Meister, du hast ein gutes Werk an mir getan. Und die Juden, die sind ihre Straße wieder weitergezogen. Wahrscheinlich sind sie wieder in der Leprastation gelandet. Aber der dankt hier. In Lukas 17, Vers 16. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, dass bei ihm was passiert ist. Und wenn Jesus Menschen begegnet, dann passiert es immer an den Menschen persönlich etwas. Und er kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme, fiel vor Jesus nieder auf sein Angesicht und zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Ha, das war ein Türke. Das war ein Ausländer. Das war ein Hethiter. Das war ein Kananiter. Das war ein Russe. Verstehst du? Ich könnte jetzt alle Nationalitäten hier einfach verwenden, verstehst du? Das war einer, der gar nichts mit dem Volk Gottes groß zu tun hatte. Er war nur aussätzig. Nur einer hat zurückgefunden, nur einer hat gedankt. Und dann sagt Jesus, sind da nicht 10 rein geworden? Wo sind die 9? Wo sind die 9? Verstehst du? Das ist nur der Zehntel. Und das ist schon der 10. hier. Die Samariter sind der 10. Ja, ein Zehntel kam zurück, der 10. kam zurück und der 10. dankte Gott. Und wenn wir Gott den 10. geben, ist auch schon ein Zeichen des Dankes und des Lobens und der Anbetung. Wir bringen den 10. in sein Kornhaus. Die anderen 9 Zehntel, die kannst du vergessen. Hat nicht sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehre und Gott die Ehre gebe, also dieser Fremde hier, dieser Ausländer. Jesus begeistert und begeistern dankbare Menschen. Jesus und die Menschen, das ist mein Thema. Dankbare Menschen. Jesus wich nirgendwo der Wahrheit aus dem Weg. Er stellte sich den Tatsachen. Er blieb seiner Sendung treu. Auch bei seiner Offenbarung und so weiter. was Gott ihm gezeigt hat bei seiner Vision, bei seinen Aussagen, das, was er vom Vater bekommen hat, bei dem blieb er, das hat er festgehalten, das hat er getan. Er sagte, ich muss durch Samaria gehen. Ich muss noch in einen anderen Schafstall gehen und noch die anderen Schafe auch noch nach Hause bringen. Ich muss. Was er sagte, das hat er immer Hand und Fuß gehabt, weil es so einfach war, so schlicht war, so natürlich war. Oft habe ich gedacht, behandelt er, der Heiland die Pharisäer ungerecht, weil er auf die schimpft immer. Weh, hat siebenmal gesagt, weh, 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 ihr Pharisäer und Heuchler, ihr Schriftgelehrten. Der Heiland ist wirklich geschimpft auf die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sie wollten ja, was wollten ja eigentlich die Pharisäer? Sie wollten gute Menschen sein. Sie wollten Gott gefallen. Das wollten die Pharisäer. Sie wollten das Wort Gottes ernst nehmen. Jeden Buchstaben. Ja, nichts was Falsches schreiben. Ja, sie wollten ganz genau nehmen. Und Jesus schimpft die Pharisäer, ihr Heuchler, ihr Heuchler. Ihm sind die Zöllner und Sünder viel lieber als diese Frömmler. Ja, das ist die Wahrheit. Was, die Zöllner? Ja, bei denen wusste man, die sind ungläubig, die sind Ganoven, die sind Halsabschneider. Wie der Zachäus dort in der Bibel. Von den Atheisten weiß man, dass sie nichts glauben. Aber von den Frömmlern, von den Pharisäern und Schriftgelehrten, von den Scheinheiligen, da weißt du gar nicht, wo du dran bist. Glaubt ihr jetzt oder glaubt es nicht? Ja. Und die Pharisäer haben den Anschein gegeben, dass sie Diener Gottes sind, so die Gutmenschen, wovon wir heute die ganze Republik voll haben, von den Gutmenschen. Doch die Pharisäer dienen ihren eigenen Interessen. Sie sind nur an ihren Vorteil interessiert. Hauptsache wir. Aber ich finde hier wieder Parallelen zwischen den Menschen damals und heute. Sind die Christen auch nicht so bei uns, in unseren Kreisen, bei den Pfingsten und Charismaten? Hauptsache ich werde gesegnet, Hauptsache ich komme in den Himmel, Hauptsache ich werde geheilt, Hauptsache ich bekomme den Heiligen Geist. Und was der andere, was soll der andere da? Sie, diese Pharisäer erscheinen sehr eifrig, sie waren sehr religiös, aber Gott war mit ihnen nicht zufrieden, weil sie nur äußerlich lebten. Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Also, der schimpft ja. Ihr, die ihr den Zehnten sogar noch vermünzt und sogar die Minze noch verzehntet. Dill und Kümmel und so weiter. Vielleicht auch noch einen Knoblauch. Und lasst das wichtigste Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes sollte nicht lassen. Die Pharisäer. So war Jesus. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt und Kamele verschluckt. So ist Jesus. Wie ihr Schriftgelehrten, Pharisäer und Heuchler, die ihr den Becher und Schüsseln außen reinigt, putzt und poliert bis auf Hochglanz und innen drin seid ihr voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers. Und das ist, was Jesus wollte, der Mensch und Gott. Er wollte, dass wir innen drin rein sind. Äußerlich kannst du mit zerrissenen Jeanshosen durch die Gegend laufen. Äußerlich kannst du in Lumpen laufen und so weiter. Kannst mit ungewaschenen Händen und Füßen herumstiefeln. Verstehst du? Aber innen drin, wie sitzt innen drin? Äußerlich halte dir den Becher rein, aber das Innere ist ja voller Dreck, voller Ungeziefer. Ihr übertünchten Gräber, ihr Heuchler und Pharisäer. Außenseite schön hübsch. Übertünchen und so weiter, aber innen drin seid ihr voller Totengebeine und lauter Unrat. Was ist innen drin? Ich werde nie vergessen, in Wedding, in der Gerichtsstraße, im Krematorium, da wurde jemand beigesetzt, eine Urne in der Wand, da wurde es aufgeschraubt in dieser Urne oder dieses Schild. Da waren Spinnen und alles Mögliche, so viel hinter der Urne, aber sonst vergoldete Tafel. Eine vergoldete Tafel, aber hinter der Tafel, die hätten zuerst putzen sollen. Wir müssen sauber machen, bevor sie da eine Urne wieder in die Wand stecken. Aber nichts davon, verstehst du? Ja, ist alles in Ordnung. Der Diener hat es aufgeschraubt und ich habe mich entsetzt. Und dann hat sogar jemand von den Angehörigen gesagt, und da soll unser Papa ruhen, verstehst du, bei den Spinnen. Und so ist es bei Jesus, was er hier sagt. So auch ihr, von außen scheint ihr den Menschen sehr gerecht, aber innen hier seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz Gottes. Wie euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, ihr macht den Propheten Grabmäler und so weiter und Denkmäler und so weiter. Und was habt ihr gemacht? Eure Väter haben diese Propheten alle getötet und das Blut klebt an euren Händen. Und Jesus weint einmal über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln und habt nicht gewollt. Wie oft hast du eingeladen deine Angehörige? Wie oft hast du eingeladen deine Familie? Wie oft hast du deinen Nachbar eingeladen? Und ihr habt es nicht gewollt. Damit bezeugt ihr von euch selbst, sagt Jesus hier, dass ihr doch Kinder seid, die Propheten getötet haben. Zwischen den Pharisäern und Jesus tobte ein Kampf. Bis heute tobt dieser Kampf. Die dienten Gott nur äußerlich, aber innerlich waren sie nur übertüncht und voller Totengebeine und spielten immer den Heiligen und die Heiligen. Sie spielten den Besonderen, diese Auserwählten. Wir sind so geistlich. Halleluja. Oh, ich löse mich bald auf. Verstehst du? So haben sie gespielt. In Matthäus Kapitel 6, Vers 17. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn ihr aber fastet, hör mal zu, worauf Jesus Wert gelegt hat. Wenn ihr aber fastet, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht aussiehst vor den Leuten als einer, der fast verhungert, oder dass du denn vor den Leuten scheinst mit deinem Fasten, sondern ja, dass du Gott dienst, der das Verborgene sieht, der wird es öffentlich vergelten. Das ist Jesus. Auch seine Feinde wussten ganz genau, dass Jesus wahrhaftig war. Jesus hat kein Theater gespielt. Jesus und die Menschen ist mein Thema. Hat kein Theater gespielt. Matthäus 22, Vers 16. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, dass sie ihn fangen würden und so weiter in seinen Worten. Und da sandten sie jemand von den Jüngern von den Anhängern des Herodes, also mal so Römer, ein paar Soldaten. Und die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und du lehrst den Weg Gottes recht und du fragst nach niemand. Das war Jesus. Du fragst nach niemand. Jesus und die Menschen, wir und so sollten wir sein, wie Jesus war. Du fragst nach niemand. Du sollst auch nicht nach niemand fragen. Und ja, den Menschen gefällig sein. Und du achtest kein Ansehen des Menschen. Und dann wurde die Frage gestellt, sollen wir dem Kaiser Steuern bezahlen oder nicht? Und weißt du, was Jesus sagt? Gib dem Kaiser, was Kaiser gehört. Und gib Gott, was Gott gehört. So einfach. Jesus war voller Wahrheit. In ihm war kein Falsch. So steht in der Bibel. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns wie ein Mensch. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Was ist die Herrlichkeit? Glänzte er? War er königlicher Gestalt? Nein. Die Herrlichkeit ist, dass er wahrhaftig war, dass er ehrlich war, dass er das sagte, was er meinte. Er war nicht doppelzüngig, der Herr Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit, wie sie Gott seinem einzigen Sohn gibt. Und in ihm sind Gottes Gnade zur Wahrheit gekommen. Also er war gnädig. Zur Gültigkeit, die Gnade, die heilsame Gnade ist erschienen. Warum so viele Kranke auch in den christlichen Familien sind, ist, weil die Menschen so ungnädig sind. Ja, der glaubt nicht richtig. Der vertraut Gott nicht richtig. Der liest die Bibel nicht richtig. Was weiß ich, was die Leute alles erzählen. Der geht nicht in die Versammlung. Würde es mit sich beten lassen, würde es viel, viel besser mit ihm sein. Nein, aber Jesus war voller Gnade. Der hat mitgefühlt mit den Menschen. Ja. Ich kenne hier eine Schwester, sie war ganz frisch in Berlin und ich besuche eine andere Schwester im Hochhaus oben, da unten Neukölln, besuche ich und die Frau macht auch die Tür auf, weil bei ihr auch geklingelt hat und die war im Rollstuhl und die konnte den Rollstuhl nur mit dem Mund bedienen, die konnte den Rollstuhl gar nicht so bedienen und so weiter. Dann sagte so der Schwester, die ich besuchte, Schwester, ich komme ja im Auftrag, er will dir was zu lesen geben, ich bin Pastor. Und dann sagte er, aber zu mir kommt kein Pastor schon lang. Und in der Gemeinde, wo ich bin, die waren in der charismatischen Gemeinde, da haben mir gesagt, sie sollen nicht in der ersten Reihe sitzen. Und eigentlich passt sie gar nicht hier in der Gemeinde. Sie hat keinen Glauben, wenn sie Glauben hätte, sie wäre schon längst geheilt. Und so wurde sie aus der Gemeinde rausgeekelt. du hast keinen Glauben. Und wir haben dann bei dieser Frau, Schwester, von der, die ich besucht habe, dann Hauskreis gemacht und sie kam immer wieder rüber zur Bibelstunde. Es war eine schöne Zeit, verstehst du? Jesus dient den Schwachen, den Armseligen, den Enttäuschenden, Abgeschobenen, Abgelehnten, denen, denen man keinen Glauben bestätigt hat. Jesus war in Verbindung im Dienst der Menschen mit Gottes Liebe und Nächstenliebe. Das war für ihn so wichtig. Menschendienst und Gottesdienst gehörten für ihn Jesus zusammen. War eins, war beides wichtig. Durch Jesus vollzog sich eine ungeheure Umwandlung der Werte in dieser Welt. In der Welt gilt nur, wer Macht hat, wer stark ist, wer gesund ist, wer erfolgreich ist, der ist was. Aber Jesus hat alles auf den Kopf gestellt und er kam, wieder alles rückgängig zu machen, wieder zum Ursprung zurückzubringen, diese Wiederherstellung zur Normalität. Wer unter euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Ja, der sei euer aller Diener. Und er hat alle Werte umgewertet. In Markus Kapitel 10, Vers 44. Wer groß sein will, der soll dem anderen dienen. Willst du groß sein? 1,50 Meter? 2 Meter? Ja, der sollte dienen, dann wächst du. Ja, der soll dem anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich unterordnen. Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lasse. Jesus hat sich nicht bedienen lassen, nicht einmal von Engeln. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Die meisten Menschen sind in der Gewalt des Bösen. Die wollen groß sein, aber die wollen nichts tun. Die wollen nicht sich hinten anzustellen. Denn des Menschensohn ist gekommen, um zu dienen. Bis Jesus hat man Dienen als Schmach angesehen. Sklave, Fußwäscher. Verstehst du? Johannes 13, lies mal. Dienen gehörte den Sklaven, aber nicht wir Juden. Wir sind Privilegierte. Wir sind Auserwählte. Ja, aber Jesus hat den Dienst in den Vordergrund gestellt. Nicht wie die Welt es versteht. In der Welt denkt man nur, man dient, um sich zu profilieren, dass man ganz groß rauskommt und alle Leute abhängig von sich macht. Aber Jesus sagt, nein, wir dienen nicht um zu herrschen und zu kontrollieren, sondern wir dienen selbstlos, freiwillig, von Herzen. Ja, diese helfende und heilende Diener, die heilsame Gnade ist erschienen durch Jesus Christus. Jesus war gegen das damalige geltende Lebensideal. Matthäus 20, Vers 25, da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst ja, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nützt sie rücksichtslos aus. Aber es darf nicht so bei euch sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll dem anderen dienen. Für die Juden stand Wohlstand im Vordergrund. Ihnen ging es um die Ehre, um Ansehen. Wer darf in der ersten Reihe sitzen? Und was sagt uns der Jakobus? Ja, wer Gott dienen will, der soll sich nicht vordrängen und sich drum reißen. Ich will ganz vorne sein, sogar auf dem Podium sitzen. Ja. Und so viele wollen Vorstände werden und was weiß ich, was sie alles werden wollen. Jesus wollte ein Diener werden. Ganz einfach. Die Welt kennt Verzicht vielleicht wie die Griechen, verstehst du, um höhere Ziele zu erreichen durch Idealismus. Ja, alles nur aus Selbstsucht, dass ich mich profilieren kann, dass die Leute sehen, guck mal, was der alles macht, wie der fastet, wie der betet, wie der singt, wie der Gott dient. Ich will diese heiligen Kühe schlachten heute. Denn Jesus und die Menschen, wenn ich das Bild hier betrachte, Jesus und die Menschen damals, für Jesus waren die wahren Güter nicht Geist und Schönheit und Wissen und Kraft und Reichtum, Macht und Ansehen. Nein, für ihn zählte Demut und Niedrigkeit. Fußabstreifer zu sein, das war für Jesus wichtig. Zu dienen in Niedrigkeit, freiwillige Sklaverei. Deshalb schreibt Paulus einfach, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Er war das nicht, aber er hat sich so benommen. Er war ein Diener unter den Dienern. ein Sklave Jesu Christi. Jesus hat die ganzen Werte umgewertet. Jesus und die Menschen. Jesus hat sich niemand unterworfen. Du musst mir nachfolgen und mir dienen, so spricht der Herr. Nichts. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Kennst du den Heiland so? Hat niemand versklavt? Hat niemand vergewaltigt? Wollt ihr auch weggehen? Oder den reichen Jüngling? Was glaubst du, manche Prediger hätte den Jüngling umarmt und geküsst und gesagt, bleib doch hier. Ja, aber er hat gesagt, verkauf alles, was du hast, komm und folge mir nach. Und er ging traurig davon. Er ist nicht dem nachgelaufen. Kommen Sie bitte. Wir brauchen ein paar Millionäre in der Gemeinde. So war nicht der Herr Jesus. Er hat niemanden süchtig gemacht. Religion, Opium fürs Volk. Weißt du, manche Leute glauben, Religion, Jesus macht einen süchtig. Ich brauche dich, Jesus. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. So singen wir. Aber Jesus macht niemanden süchtig. Auch nicht, dass du ständig sagst, ich muss beten, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche Jesus. Nein, Jesus macht niemanden süchtig. Entweder liebst du ihn oder liebst du ihn nicht. Entweder dienst du ihm oder dienst nicht. Sonst ist bei dir die Religion nichts anderes als Kokain. Ja, Opium. Ich muss dienen. Wenn ich nicht diene, dann sterbe ich. Nein, du stirbst nicht, du lebst noch lang. Aber ich diene Jesus, weil ich ihn lieb habe. Aus freien Stücken. Ich muss nicht geben. Niemand zwingt mich dazu. Jesus hat niemand gezwungen. Jesus dienen nur Freiwillige. Jesus ist König von freien Leuten, die er herausgerufen hat, die das angenommen haben. Die haben gesagt, ja Herr, ich bin einverstanden. Ich mache das Geschäft mit dir. Ja, sie haben sich ihm angeschlossen aus freien Stücken, sich mit ihm verbunden, sich mit ihm verlobt. So wie bei der Hochzeit. Willst du den Mann? Willst du die Frau? Wenn du nicht willst, wusst es nicht. Ja, kannst du nur ja, in Partnerschaft leben, nur, aber diese enge Beziehung, die hast du nicht da. Jesus ist Herr von einem Freiwilligen her, die sogar in den Tod für ihn gibt. Jesus zwingt niemand in den Tod als Märtyrer, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet Märtyrer sein. Ihr werdet den Weg radikal mit mir gehen. Ja, Menschen haben freiwillig zu ihm gehalten. Sie waren willig, gerne gehorsam. Sie dienten ihm mit ungeteiltem Herzen. Sie haben zu Jesus gehalten, auch wenn sie schwach waren. Jesus zwingt niemand, mit ihm zu gehen, bei ihm zu bleiben. Niemand. Freiwillig haben sich die Menschen für ihn verzehrt und sich aufgeopfert, alles gegeben. Sogar Hof und Haus und Weib und Kind verlassen. Ja, die Geschichte ist voll davon, von solchen Typen. Für seine Jünger war der Dienst kein Opfer. Hör mir zu. Und wenn dir der Dienst für Jesus, für Gott ein Opfer ist, dann dienst du nicht richtig, verstehst du? Kein Opfer. Es war selbstverständlich. Puh, wie macht das? Aus inneren Überzeugung, ohne Rücksicht auf sich selbst, ohne Vorbehalte, oder ohne Wenn und Aber. Jesus hatte Zeit für jeden Einzelnen. Sogar bleib bei diesem Bettler, von dem er nichts bekommt, stehen. Was kann ich für dich tun? Lukas 18, Vers 40. Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe ihm herangekommen war, fragte Jesus, Herr, was soll ich für dich tun? Herr, flehte der Blinde, ich möchte sehen können. Und dann sagt Jesus, du sollst sehen können. Du sollst sehen können. Und Jesus sagte zu ihm, dein Glaube hat dich geheilt. Du sollst sehen können. Wenn du zu Jesus kommst, er fragt, was willst du? Und dann musst du konkret sein. Und nicht nur, Herr, berühre mich. Ja, wo soll ich dich berühren? An den Ohren, an der Nase? Oder wo? Was willst du? Dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Jesus begegnet. Jesus und die Menschen ist mein Thema. Bleibt sogar bei diesem Taubstummen stehen, der gar nicht, mit dem man gar nicht kommunizieren kann. Stell mal sowas vor. Markus Kapitel 7, Vers 33. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der war taub und konnte kaum reden. Das ist nur gebabbelt, hat er. Hat mir gar nicht verstanden, was er sagt. Versteht? Und solchen Leuten ist Jesus begegnet. Solchen Leuten hat Jesus gedient. Deppen, Doofen, Taubstummen. Verstehst du? Er hat sie gar nicht gestört. Das waren jeder Mensch, auch der unwerte Mensch. Verstehst du? Weil im Dritten Reich wurden Leute vergast, in ein Konzentrationslager abgeschoben. Unwertes Leben. Für Jesus war das unwerte Leben wertvoll, sehr wertvoll sogar. Man hat Jesus den Mann, ja, da nahm Jesus den Mann sogar an die Hand und er berührte ihn. Und Jesus führte den Kranken von der Menschenwelt weg. Halt dich nicht an diesen Leuten, die machen dich noch dümmer, wie du bist. Er führte sie von den Menschen, von der Menschenmenge weg. Verstehst? Ja, das kommt so Schwerkranke. Weißt, die wollten nur Sensation, sie wollten was sehen. Aber Jesus wollte den Menschen helfen und nicht eine Show abzuziehen. Das lag ihm nicht. Er legte seine Hand, ja, lieber Heiland, er legte seine Hand oder seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte seine Zunge, spuckte auf seine Zunge. Oh, lieber Heiland, was du da machst, ist das noch normal? Und dann sagte zu ihm, ja, in einer fremden Sprache, Chaldäisch, Ephata, das heißt, öffne dich. Wir müssen manchmal in Zungen beten, verstehst du? Und wo die Leute nicht verstehen, um was es geht, weil die Sünde kommt vielleicht durch irgendeinen anderen Geist, von den Chaldäer, Babylonier, was weiß ich alles. Und im selben Augenblick wurde dem Taubstummen die Ohren geöffnet und die Zunge gelöst, so dass er wieder hören und normal sprechen konnte. Preis dem Herrn. Das ist Jesus. Aber er muss die Leute manchmal wegnehmen von der Gemeinde, wegnehmen von der Gruppe, wegnehmen aus der Gesellschaft. Einfach so mal auf Seite. Die machen dich noch schlimmer. Ja, bete, bete. Heiland, hilf. Wir strecken die Hände hoch, wie in manchen Heilungsversammlungen. Wir beten jetzt für den Bruder, für die Schwester. Ist schön, wenn wir uns vereinigen zum Gebet. Aber das ist nicht der Weg, wie Jesus heilt. Jesus heilt individuell, persönlich, einzeln, hinter verschlossenen Türen. Plötzlich kommt er raus, Leute, ich bin, schaut mal her. Ich konnte vorher nicht sprechen und jetzt kann ich richtig Deutsch reden. Ja, das macht der Heiland. Im selben Augenblick konnte er wieder ganz normal sprechen. Bei Jesus wirst du normal. Bitte, Jesus und die Menschen, bei Jesus wird man normal, nicht bigottisch, nicht überspannt, nicht religiös, nicht supergeistlich. Wird man ganz normal. Du tust wieder das, was normal ist, er sprach ganz normal. Er hat nicht in Zungen gesprochen, dieser Taubstumme. Nein, er sprach ganz normal. Das wäre kein Problem gewesen, ihn in Zungen reden zu lassen, verstehst du? Sogar, verstehst du, da wär's nichts, keine Sensation. Aber dass er wieder normal sprach, dass man verstehen konnte, dass er sich ausdrücken konnte. Jesus kümmert sich um jeden Einzelnen und der Einzelne ist ihm wichtig. So wie dieser Taubstumme hier. Jesus ist für alle da. Und er ist offen für alle mit seiner Liebe, die nur glauben wollen, die irgendwie zu ihm kommen, die irgendwie nur zeigen, ja, Herr, ich will. Die Welt ist so voller Ungerechtigkeit, so viel Lieblosigkeit, so viel Hartherzigkeit, das ist die Welt. Und Jesu Wunder waren Liebe. Der hat ihn gestreichelt. Der hat ihn lieb gehabt. Und sogar der hat sogar seinen Speichel auf seine Zunge gelegt. Verstehst? Er hat sich mit dem Mann identifiziert. Sogar seinen Finger in sein Ohr gesteckt. Jesus versteht die Menschen. Und ich sage euch eines, Liebe heilt die Menschen. Nicht Glaube. Und nicht irgendwelche äußere Kräfte und Schütteln und Rütteln und so weiter. Nein, die Liebe heilt die Menschen. Die Liebe ist das Größte unter den Gaben Gottes. Die Liebe ist das Größte, 1. Korinther 13. Ja, und dieser Mann war nicht wert, er hat es nicht verdient, aber es jammerte ihn, als er ihn sah. Er sah das Elend. In Matthäus Kapitel 4, Vers 23, Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündigte überall die rettende Botschaft vom Reich Gottes, dass jetzt das Reich Gottes angebrochen ist, und er heilte alle Kranken und Leidenden. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Alle Leidenden und alle Kranken, alle Elenden. Jesus hatte Mitleid mit den Menschen. Er fühlte sich, ja, die sind wie Schafe ohne Hirten. Niemand kümmert sich um sie, sie sind verirrt. Sie haben keinen Arzt, sie haben keinen Helfer. Und die Liebe brachte die Wunder. Geschwister, und genau das ist, wenn wir die Welt retten wollen, nicht mit frommen Worten und frommen Phrasen, sondern mit der Liebe. Zeig einfach Liebe. legt den Arm jemand rum und sagt, Jesus liebt dich. Und dann gehst weiter. Ja, dann gehst weiter, machst weiter deine Arbeit. Jesus war ein echter Menschenfreund, ein Menschenversteher. Es gibt wenig Menschenfreunde auf dieser Welt, ganz wenig. Nur ich, wir, uns, mein. Ja, die meisten Leute sind nur Ausbeuter, nur Schmarotzer. Jesus hat die Menschen gerne gehabt. Und du kannst nur jemanden lieben, den du gerne hast, dem du dich hingibst. Jesus beschenkte die Menschen. Er kam und diente und hat ihnen Liebe gezeigt, denen er begegnete. Sein Dienst war effektiv. Und das ist, was die Welt veränderte. Als Petrus, ja, sich wegen, als zu Petrus jemand kam, in Matthäus Kapitel 17, Vers 27, jemand kam, ich muss ja Kirchensteuer bezahlen. Tempelsteuer war das damals. Weißt du, was der Herr Jesus sagt? Und ich möchte zeigen, wie Jesus uns lehrt. Er gibt uns nicht das Geld. Er hilft uns nicht, sondern er zeigt uns, wie uns geholfen werden kann. Er sagte, Petrus, schmeiß den Angelhaken ins Wasser. Und da hat er nicht gesagt, häng dann einen Wurm dran. Oder ein Fischlein oder sonst was, ein kleines Fischlein. Nein, schmeiß deinen Haken ins Wasser, steht wörtlich, dein Haken ins Wasser. Und den Fisch, den du da rausziehst, mach das Maul auf und da ist das Geld, ein Denar, und dann bezahlst du deine Steuer. So einfach. Weißt du, Jesus sagt, ja, nimm einen Haken, nicht einen Köder oder sonst was. Und was ich hier sagen will, Jesus hilft uns, indem wir seinem Wort gehorchen. Petrus sagt, so eine Blödheit da. Ich soll einen Haken nehmen ohne Köder und Fisch fangen? Oder das nächste Mal war das noch viel schlimmer. Dann heißt es, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, wirft das Netz zur rechten Seite, mittendrin im See am helllichten Tag, da treibt sich kein Fisch dort in diese Gewässer. Und er tat es und sie haben den größten Fang ihres Lebens gemacht. Und das ist, was Jesus uns lehrt. Jesus zeigt uns, nicht mit deinem Verstand sollst du arbeiten, nicht logisch denken, sondern unlogisch. Jesus hat sehr unlogisch gehandelt, um einen Fisch rauszuholen und dann so weiter, das Geld zu nehmen und dann die Steuer bezahlen. Sehr unlogisch. Und du möchtest Wunder Gottes erleben, halt dich an Jesus. Jesus und die Menschen, Jesus und du und ich. Tut, was ich euch sage. Füll die Krüge mit Wasser. Gib dem Speisemeister so Kosten. Und dann wirst du Wunder erleben. Also die Wunder passieren, wenn wir anfangen, Gottes Wort zu gehorchen. Und zwar das, was er uns sagt. Nicht, was der Pastor sagt und was unsere Kirche lehrt, sondern was der Heilige Geist uns sagt. Jesus hat komische Lösungen. Seine Lösungen waren so unlogisch. Wärst du bereit, ihm zu gehorchen? Stell dir mal vor, du hast ein Problem und der Heiland sagt, geh im Hühnerstall, nimm dein Pfeil und Bogen und erschieß ein Huhn und das Huhn, das jetzt erschossen hast, in diesem Huhn ist Geldstück drin. Du sagst, blem, blem, Herr Jesus, das glaube ich dir nicht. Aber genau diese Situation ist da. Der Mann musste, dieser Petrus musste sich vor Jesus demütigen, klein werden. Ja, ich mach's, Herr, weil du es bist. Und wenn du die Wunder Jesu erleben willst, du musst dich blamieren vor Jesus und vor den Menschen. Der schmeißt doch so einen Angelhaken ohne einen Wurm ins Wasser. Schmeiß den Haken ins Wasser. Vielen Menschen kann Jesus nicht helfen, weil sie zu kompliziert sind, weil ihr Verstand viel zu hoch im Kopf sitzt. Ja, und sie gehen nur nach dem Verstand. Das ist unlogisch. Also da sollte etwas passieren. Jesus benutzt törichte Dinge, wenn was geschehen soll. Ja, die ganzen Schlachten, denken nur an Gideon, die Krüge, Wasserkrüge zu zerschlagen, die paar Fackeln und so weiter. Ja, Unsinn. Gott siegt durch Unsinn, durch Dummheit, menschlicher Art, verstehst du? Wir stehen nicht, wir schütteln mit dem Kopf und sagen, wie bitte? Oder hier, den Menschen, ja, indem er auf den Boden spuckt, einen Teich macht und die Augen einreibt und sagt, geh und wasch dich am Teich Siloah. Also, bitte. Ich bin schon blind und ich brauche nicht noch mehr Dreck in den Augen. Jesus diente ungewöhnlich, hat den Menschen wirklich geholfen, hat ihnen, ja, einen liebenden Gott verkündigt, Ein Gott, der die Menschen nicht enttäuscht, macht das. Ja, wirf den Haken aus, wirf die Netze aus. Ja, Jesus versteht die Probleme der Menschen, was die Probleme sind. Die sind viel zu kompliziert. Alles Große auf dieser Welt, so diese Entdeckungen, Erfindungen, die hat man gefunden, entdeckt, weil man, ja, irgendwie jemand einfach war. So die ganzen, so viele Kleinigkeiten, so eine Marktlücke gefunden. Irgendwo, warum bin ich nicht drauf gekommen? Denk drüber nach. Petrus war ein Fischer. Fischen war sein Beruf. Und Jesus hat ihn gerade in seinem Beruf ganz schön blamiert. Zweimal sogar. Das mit dem Fisch hier und dem Haken und mit den Netzen, die er auswerfen sollte. Jesus lässt niemanden hängen. Wenn du ihm gehorchst, kindlich gehorchst, nicht professionell. So viele Menschen gehorchen Gott professionell. Kindlich, einfältig. Den lässt er nicht fallen. Keiner wird zuschanden, welcher dem Herrn Jesus vertraut. Keiner. Ja, nach dem Kirchenrecht, verstehst du jetzt, denk nur daran, Petrus hat den Herrn verleugnet. Jesus war total anders. Nach dem Kirchenrecht hätte er 15 Jahre vor der Gemeindetür sitzen müssen, bis er endlich mal predigen darf und so weiter. Hätte Kirchenzucht bekommen. 15 Jahre mindestens wäre draufgestanden. Was er da, dass er seinen Herrn verleugnete, ja, hätte vor der Kirchentür knien müssen, oder wie manche Katholiken in der Gnadenkapelle in Altötting, da gehen sie im Kreis, nachdem, wie schwer ihre Sünden waren, und tragen ihr Kreuz. Aber Jesus hat ihn gleich angenommen, nach dem Fall. Schau den Herrn Jesus an, nach dem Fall. Da ist Petrus, hat dreimal den Herrn verleugnet, und der Herr Jesus schaut den Petrus an, und Petrus fängt an zu plärren. Plötzlich weint er bitterlich und geht weg. Die heutigen Heiligkeitsapostel unserer Tage, die bibeltreuen Christen in aller Liebe, ja, die lassen vieles gar nicht durchgehen. Der hat sich versündigt, jetzt muss er ein Jahr aussetzen, darf nicht zum Abendmahl. Ich kenne solche Fälle. In manchen Gemeinden ist gang und gäbe. Ja, das sind die Buchstabenchristen. Der muss noch nachsitzen, weil sie sich hinten anstellen. Aber Gott sei Dank. Jesus war total anders. Er war total anders. Ja, die Frommen können Jesus nicht fassen, als die Salbung in Bethanien stattfindet, wenn er wüsste, was das für ein Weibstück ist, der ihm die Füße salbt und mit ihren Haaren die Füße abtrocknet. Wenn das ein Prophet ist, Jesus war ein Prophet. Da konnte er die Gedanken der Leute sogar lesen. Aber er sucht die Menschen, die verloren sind. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus sucht keine Helden. Bitte hör mir gut zu. Er sucht keine Helden. Er sucht Versager. Er sucht arme Wichte. Er sucht Flaschen und Blindgänger und elende Sünder. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er kam, die Leidenden zu suchen, die anderen aufgegeben haben, die in Seelennot waren, die selber sich nicht mehr helfen konnten. Schau den Petrus, der den Herrn verleugnete, in Lukas 22, Vers 61. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an, obwohl er selber verhöhnt, verspottet, verlacht wurde. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn: Ehe der Hahn kräht, heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte. Das ist die Seelsorge Jesus. Jesus schaut die Menschen an und Menschen werden getroffen. Das hat er doch gesagt. Er geht den Gefallenen nach, die sich aufgegeben haben, bei denen Hopfen und Malz verloren ist. Jesus hat Geduld mit den Menschen, mit den Schwächen der Menschen. Er geht mit ihnen mit, fühlt mit ihnen mit. Er stößt niemand von sich. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er hat für jeden Sprechstunde. Er nimmt sich jeden an, alle Hilfsbedürftige, die den Namen des Herrn anrufen, die werden gerettet. Ja, der Herr ist für alle, die Gewalt leiden, die unterdrückt werden, die missbraucht wurden, die, ja, geschlagen, gemartert wurden, gequält worden sind. Er liebt alle einfachen, unmündigen Menschen, das will ich hier betonen. Nicht die mit den Hornbrille und nicht die superintelligenten. Nein, die Unwissenden, den Unwerten, die Unwürdigen, Jesus gibt niemand auf. Halleluja. Jesus und die Menschen ist meine Botschaft heute. Jesus liebte die Menschen grenzenlos und bedingungslos. Die Kranken, die Schwachen, die Nutzlosen, die Unfähigen, die nicht singen können, nicht schreiben können, die keine Schule besucht haben, die Unwerten, die ja, Unheiligen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Darum hat Jesus sich nur mit negativen Fällen abgegeben. Jesus war nur Liebe und er diente in Liebe. Es war für ihn selbstverständlich. Er liebte die Ungeliebten, die sich selber nicht einmal lieben konnten. Die hat er angenommen und gedrückt. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass du den Kaputten nachgegangen bist, den Kranken, den Verstümmelten. Die hast du besucht und gesucht. Ja, du bist den Hilfesuchenden nachgegangen. Du hast sie nicht aufgegeben. Und du hörst das Herzensschrei, Jesus. Du gehst nicht vorbei an den Elenden. Du schreibst niemanden ab. Und ja, du stoßt niemanden von dir hinaus. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, egal wo er sich befindet, egal in was für eine Lage, in welcher Situation, er wird errettet werden. Vater, ich danke dir für Jesus, dass er ein Mensch geworden ist unter uns und unter uns weilte und dass er mit uns mitfühlen kann, mit mir mitfühlen kann, mit meinen Brüdern und Schwestern mitfühlen kann, dass er die Menschen liebt, wie sie sind. Und wenn Menschen geliebt werden, die werden durch die Liebe Gottes verändert. Danke dir dafür. Segne meine Hörer, wo sie auch immer noch sind. Halleluja. Jesus, ich danke dir für deine endlose Liebe. Halleluja. Amen.